Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Katechismus, begrüßt Sie André Stiefenhofer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir blättern wieder im Katechismus der katholischen Kirche und zeigen, dass dieses dicke, dunkelblaue Buch nicht einfach nur ein unverständlicher Wirrwarr ist, sondern eben eine wohldurchdachte und tiefe Schrift, die uns unseren Glauben erschließen soll. Damit wir diesen Sinn des Katechismus auch gut erschließen können, haben wir uns wieder einen Experten eingeladen, Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott miteinander.
Wir sind in der vergangenen Woche stehen geblieben in dem Artikel 1, die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Diese Aussage bezieht sich auf das Gebet des Herrn, das Vaterunser. Heute geht es weiter mit dem Abschnitt, das Gebet der Kirche. Pfarrer Rellstab, wenn Sie am Anfang vielleicht uns eine kurze Einführung geben, in welchem Zusammenhang stehen wir denn gerade? Was haben wir bisher über das Vaterunser gesagt?
Ja, dieses Wirrwarr hoffe ich doch auch ein bisschen auflösen zu können. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie der Katechismus das Vaterunser wirklich in das Zentrum des christlichen Betens rückt. Das Vaterunser umfasst eigentlich das Wesentlichste der Lehre Christi. Und deshalb wird es auch die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums genannt. Das sind Ausdrücke, die wir vor allem die Kirchenväter benutzt haben, um den Katechumenen, also den Taufbewerbern, das Vaterunser näher zu bringen. Eine Zusammenfassung des ganzen Evangeliums, und aufgrund dieses Vaterunsers, der sieben einzelnen Bitten, kann man das ganze Evangelium zusammenfassen. So kommt es auch in den Kommentaren der Kirchenväter immer wieder sehr schön zum Ausdruck. Das Vaterunser ist in diesem Sinne auch die Mitte der Schrift, wie es da in einer Überschrift heißt. Und es ist natürlich das Gebet des Herrn. Und der Katechismus hat versucht, das Herrengebet, das Vaterunser, also so einzumitten, dass wir es wirklich als etwas ganz, ganz Wichtiges für unser christliches Leben verstehen können. Und ich hoffe, dass es das letzte Mal auch gelungen ist, die Wichtigkeit dieses Gebetes zu verstehen. Und vielleicht können wir auch heute noch etwas tiefer in die Bedeutung dieses Gebetes vordringen.
Das versuchen wir natürlich und wir beschäftigen uns nun gleich damit, warum das Vaterunser auch das Gebet der Kirche ist. Liebe Zuhörer, wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, darf ich Sie einladen, ihn aufzuschlagen. Auf der Seite 693 widmen wir uns dem Abschnitt 2767. Wenn ich das so vorlese, denke ich mir immer, ich lese irgendwelche Gesetzesparagraphen vor, aber so trocken ist das gar nicht. Also hören Sie zu. Seit ihrem Anfang empfängt die Kirche die untrennbar verbundene Gabe der Worte des Herrn und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist gibt den Worten des Herrn im Herzen der Gläubigen Leben. Die ersten Gemeinden beteten das Gebet des Herrn dreimal am Tag, anstelle der 18 Preisungen, die in der jüdischen Liturgie üblich waren.
Mit diesem Abschnitt versucht der Katechismus zu erklären, dass das Vaterunser wirklich das Gebet der Kirche ist. Und das wird dann auch in den nächsten Paragraphen noch sehr deutlich erklärt. Also, es ist das Gebet der Kirche. Und zwar ist das Gebet der Kirche, weil es die Zusammenfassung ist des ganzen Evangeliums. Im Katechismus steht hier, dass wir zwei Gaben, besondere Gaben Gottes empfangen haben, nämlich einerseits das Wort Gottes und andererseits den Heiligen Geist. Und es ist gerade der Heilige Geist, der uns den Sinn des Wortes Gottes öffnet. Und dann erklärt der Katechismus, dass das Gebet des Herrn in den urchristlichen Gemeinden dreimal im Tag gebetet worden ist. Ich denke, am Morgen, am Mittag und am Abend. Heute beten wir nicht mehr das Vaterunser, sondern eher den Angelus, den Engel des Herrn. Am Morgen, wenn wir aufstehen, gewöhnlich läuten auch die Glocken in den Kirchen am Morgen früh und rufen einem zum Angelusgebet, dann um die Mittagszeit, 11:30 oder 12:00. Dann gegen Abend, je nachdem, es gibt unterschiedliche Örtlichkeiten oder aufgrund der Örtlichkeiten gibt es unterschiedliche Bräuche. Bei uns jetzt zum Beispiel in Oberurnen läuten die Glocken am Morgen bereits um 5 Uhr. Ich weiß nicht, wer da schon wach ist, um den Angelus zu beten. mich wecken jeweils diese Glocken um 5 Uhr und das ist für mich dann das Zeichen, auch aufzustehen und in die Kirche zu gehen für das mein Morgengebet. Und dann am Mittag um 11:30 bei uns und dann am Abend wieder um 7:30. Ist so eine Möglichkeit, einfach durch 3 Momente im Tagesablauf innezuhalten und ein Gebet an Gott zu richten, um sich irgendwo wieder auch zu finden, zu orten, sich bewusst zu sein, wir stehen vor Gott. Und die ersten Christen haben halt dieses Vaterunser gebetet, ein wirklich wesentliches und wichtiges Gebet. Was mit den 18 Preisungen in der jüdischen Liturgie es auf sich hat, das ist mir nicht bekannt. Vielleicht kann ein Zuhörer, mit der es weiß, sich dann einschalten und bei den Fragen sich eingeben.
Es ist zumindest interessant, dass ja hier das Gebet des Herrn eine jüdische Tradition ersetzt hat und sozusagen etwas Christliches anstelle des Jüdischen gesetzt hat.
Ja, gut, wir müssen natürlich schon sehen, dass das Christentum ganz aus dem Judentum herausgewachsen ist. Und die jüdischen Brüder und Schwestern sind wirklich unsere großen Brüder und Schwestern. Und wir können das Christentum ohne das Judentum gar nicht richtig verstehen. Das ganze Alte Testament ist dann die Vorbereitung auf das, was in Jesus Christus geschehen ist. Und ja, so ist es eine harmonisches Herauswachsen und das natürlich dann Bräuche, die Jesus gebracht hat oder eben Gebete, die er uns gelehrt hat, gewisse jüdische Traditionen abgelöst haben. Ich denke auch ganz besonders an die Ablösung der Opfer. Sie wissen, dass im Judentum auch Tieropfer dargebracht worden sind, die natürlich nur das Opfer Christi dann definitiv abgelöst worden ist. Dass das so gekommen ist, das ist natürlich sehr klar und sehr verständlich, aber es ist ein Herauswachsen aus dem Judentum.
Also auch ein Zeichen der Emanzipation der Christen von ihren großen Geschwistern, wie Sie es eben so gezeigt haben.
Man kann das so sagen, ja. Es ist ein harmonisches Weitergehen. Jesus war ein Jude und hat das jüdische Gesetz sehr gut gekannt, hat aber etwas Neues auch gebracht und die Christen haben sich dann diesem Neuen ganz anvertraut und sie wissen vielleicht auch aus den Lesungen, ganz besonders vom letzten Sonntag, nicht jetzt vom heutigen Hochfest, sondern vom letzten Sonntag, dass es ja schon sehr früh in der Kirche auch eine Streitigkeit gegeben hat, nämlich zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Und zwar war der Streitpunkt, die Judenchristen erwarteten eigentlich, dass Heiden, also Nichtjuden, zuerst Juden werden müssten, also sich beschneiden lassen müssen und dann das ganze jüdische Gesetz annehmen müssen, bevor sie dann in einem zweiten Schritt Christen werden konnten. Und die Heidenchristen wollten natürlich direkt Christen werden und vor allem Petrus und Paulus, die beiden Heidenmissionare, haben sich dann sehr stark dafür eingesetzt, dass die Heiden direkt Christen werden konnten. Und die ganze Frage wurde dann auf dem Apostelkonzil, das in der Apostelgeschichte und auch in den Briefen des heiligen Paulus beschrieben wird, besprochen und man ist dann zum Schluss gekommen, dass man den Heiden keine größeren Auflagen machen will als 4 wesentliche Dinge, also dass sie Unzucht meiden, dass sie kein Götzenopferfleisch mehr essen, kein Blut trinken und kein Fleisch essen von Tieren, die nicht geschächtet worden sind, also die nicht vorher ausgeblutet sind. Das ist dann das Erstickte oder das Erbrochene, wie es im Text heißt. Das war dann dieser Streitpunkt um die Frage, wie kann man Christen werden? Und schon früh hat man darüber gestritten. Aber auch das zeigt, dass es immer auch wieder eine Lösung gibt. Und ja, das Judentum halt wirklich vor dem Christentum stand und das Christentum aus dem Judentum hervorgegangen ist.
Gehen wir nun weiter im Katechismus der katholischen Kirche, der Abschnitt 2768. Der apostolischen Überlieferung entsprechend ist das Gebet des Herrn seinem Wesen nach in der Liturgie verwurzelt. Der Herr lehrt uns, gemeinsam für unsere Brüder zu beten, denn er sagt nicht, mein Vater im Himmel, sondern Vater unser, damit unser Gebet wie aus einer Seele für den ganzen Leib der Kirche eintrete, schreibt Johannes Chrysostomus. In allen liturgischen Überlieferungen ist das Gebet des Herrn ein wesentlicher Bestandteil der großen Horen des Stundengebets. Vor allem aber tritt sein kirchlicher Charakter in den 3 Sakramenten der christlichen Initiation zutage.
Hier wird jetzt also das Vaterunser in die Liturgie der Kirche eingebettet. Das Vaterunser gehört zur Liturgie. Es wird hier ein Zitat von Johannes Chrysostomus angefügt, in dem er sagt, wenn wir sagen Vater unser, dann bedeutet das, dass wir gemeinsam für unsere Brüder beten. Vater unser zeigt also die Einheit, die in diesem Gebet ist, um untereinander für die ganze Kirche einzutreten, um miteinander für die ganze Kirche einzutreten. Das Vaterunser hat eine ganz wesentliche Bedeutung in der Liturgie des Stundengebetes, also dieses priesterlichen oder klösterlichen Gebetes, und zwar vor allem in den großen Horen der Laudes, das Morgengebet, und der Vesper, das Abendgebet, wird das Vaterunser immer im Anschluss an die Fürbitten gebetet. Also da hat es einen festen Platz. Aber nicht nur im Stundengebet der Kirche ist es wesentlich, sondern ganz besonders auch in den Sakramenten der Initiation, der Taufe, der Firmung und der Eucharistie. Und auf die gehen jetzt die nächsten Artikel ein.
Die Übergabe, Traditio, des Herrengebetes bei der Taufe und der Firmung ist ein Zeichen der Wiedergeburt im göttlichen Leben. Das christliche Gebet bedeutet Reden zu Gott mit Gottes Wort. So lernen jene, die neu geboren wurden, aus Gottes Wort, das lebt, mit dem einzigen Wort, das ihr Vater stets erhört, ihn anzurufen. Und das können sie fortan, da das Siegel der Salbung mit dem Heiligen Geist unauslöschlich eingeprägt ist in ihrem Herzen, in ihren Ohren, auf ihren Lippen, in ihrem ganzen Sein als Söhne Gottes. Deshalb richten sich die meisten Kommentare der Kirchenväter zum Vaterunser an Katechumenen und Täuflinge. Wenn die Kirche mit den Worten des Herrn betet, ist es immer das wiedergeborene Volk, das betet und Barmherzigkeit erlangt.
Das Vaterunser hat also eine wichtige Bedeutung in den Sakramenten der Initiation. Das heißt, die Initiationssakramente Taufe, Firmung und Eucharistie sind jene Sakramente, die uns in das ganze christliche Leben einführen. Hier geht es also um das Katechumenat. Bei der Kindertaufe sind es natürlich nicht die Kinder oder die Taufbewerber selber, die dann das Vaterunser beten, sondern es sind stellvertretend die Eltern. Aber früher in der Urkirche hat es ja ein Katechumenat gegeben. Und in der heutigen Zeit, wo es ja auch immer mehr Familien gibt, die ihre Kinder nicht zur Taufe bringen und es dann später allenfalls zu Erwachsenentaufen kommen, ganz besonders in Frankreich, habe ich gehört, ist diese Bewegung der Erwachsenentaufe sehr stark sichtbar. Viele Erwachsene lassen sich taufen, weil sie als Kinder nicht getauft worden sind, also erst als Erwachsene dann zum Glauben kommen. Und da braucht es wieder ein Katechumenat, das heißt einen Weg zur Taufe, einen Taufweg. Und der geht über längere Zeit, also mindestens ein Jahr. Und ich möchte dieses Katechumenat Ihnen kurz erklären. Es geht da um eine stufenweise Eingliederung in die Kirche. Die entferntere Vorbereitung auf den Empfang dann der Initiationssakramente oder sagen wir eben die erste Stufe, das ist die Feier der Annahme der Täuflinge. Sie bewerben sich also und werden dann angenommen. Und bei dieser Annahme gibt es auch immer wieder Befreiungsgebete, sogenannte Taufexorzismen oder einfach exorzistische Gebete und Segnungen über die Taufbewerber, damit sie immer freier werden von allem Bösen, um sich Gott ganzen Herzens zuwenden zu können. Dann gibt es eine nähere Vorbereitung, das ist dann die zweite Stufe, die wird dann genannt die Feier der Einschreibung. Also die Täuflinge schreiben sich ein und verpflichten sich in diesem Sinne, auf dem Weg zur Taufe weiterzugehen. Auf dieser Stufe ist es auch wichtig, dass die Täuflinge oder die Katechumenen, die Taufbewerber, in das Bußsakrament, die Praxis der Sündenvergebung, eingeführt werden. Und dann kommt es auch zu den sogenannten Übergaben. Und zwar wird zuerst das Glaubensbekenntnis übergeben und dann in einer anderen Liturgie das Herrengebet, das Vaterunser. Und natürlich gehört dazu auch die entsprechende Katechese. Das ganze Glaubensbekenntnis wird den Taufbewerbern erklärt, wie es auch in der Katechismussendung erklärt wird. Und dann auch das Herrengebet, die Erklärung, die Bedeutung des Herrengebetes, damit der Täufling lernt, den Gottvater zu nennen, und zwar Vater unser. Das ist dann die zweite Stufe, die Feier der Einschreibung, mit der Übergabe vom Glaubensbekenntnis in einen anderen Feier, dann des Herrengebetes. Und dann die dritte Stufe, das ist die eigentliche Feier der Eingliederung, mit der Taufe, der Firmung und der Eucharistie. Dann wird die Taufe gespendet, die Firmung gespendet und zum ersten Mal darf dann der neue Christ, der junge Christ, zur Eucharistie, zum Leib des Herrn, zum Altar des Herrn treten, um den Leib des Herrn zu empfangen. Nach diesen drei Stufen geht es dann weiter mit einer Zeit der Einübung und der Vertiefung. Also da geht es weiter, dass man auch die Bräuche der katholischen Kirche weiterlernt. Man hat ja auch eigentlich nie ausgelernt. Es wäre auch für uns Erwachsene wichtig, dass man auch immer wieder eine Fortbildung macht im Glaubensbereich. Eben wenn Sie Katechismus-Sendungen hören, dann machen Sie genau das. Sie möchten sich wieder vertiefen mit dem Glauben, mit dem Inhalt des Glaubens der Kirche. Sie beschäftigen sich wieder mit diesem Glauben der Kirche. Sie möchten ihn besser kennenlernen, damit er auch mehr Frucht bringen kann. Dann gibt es auch andere Bereiche, die auch in Radio Horeb immer wieder zum Vorschein kommen, nämlich das gelebte Christentum, Bräuche im Christentum, Formen des Gebetes im Christentum, Feiern, wie man sie halt immer wieder hält, einfach das, was alles zum gelebten Glauben dann gehört. Das ist dann die Zeit nach der Eingliederung, also nach der Taufe, Firmung, Eucharistie. Diese drei Sakramente werden einem Erwachsenen, wenn er getauft wird, gespendet miteinander, wie das auch bei der orthodoxen Kirche geschieht, aber dort auch bereits den Kindern, die zur Taufe gebracht werden. Dort eben um zu zeigen, dass die Initiationssakramente Sakramente sind, die einem ins christliche Leben einführen, um dieses Zusammensein oder Zusammengehörigkeit der drei Sakramente zu unterschreiben, untermalen, zum Ausdruck zu bringen, werden eben in der orthodoxen Kirche diese drei Sakramente gleichzeitig gespendet. Wir haben sie auseinander dividiert. Und zwar vor allem die Firmung spenden wir später, um da stärker die Verbindung mit der Universalkirche und mit der Teilkirche, der ja der Bischof vorsteht, zum Ausdruck zu bringen. Und deshalb ist der eigentliche und ordentliche Firmspender der Bischof oder allenfalls einer von ihm ausdrücklich beauftragter Mitarbeiter, der dann in seinem Namen die Firmung spendet. Was wir auch anders gemacht haben, also jetzt bei uns in der Schweiz, ich nehme an, das ist auch bei Ihnen in Deutschland ähnlich, nach der Taufe ist dann das nächste Sakrament, das unsere Kinder empfangen, die Eucharistie und erst später dann die Firmung, wobei das Firmalter auch immer weiter hinaufgesetzt wird. Wir haben in vielen Orten, zum Beispiel auch in der ganzen Diözese St. Gallen und im Kanton Zürich zum Beispiel, da sind überall die Firmungen erst mit 18 Jahren. Wir in Oberurnen haben sie jetzt gerade dann am Pfingstmontag und wir taufen die Fünft- und die Sechstklässler. Das sind 11-, 12-jährige Kinder. Die Taufe ist also die Übergabe auch des Herrengebetes. Das Herrengebet hat also in diesen Initiationssakramenten eine besondere Bedeutung. Bei der Taufe, bei der Erwachsenentaufe, können die Täuflinge dann erstmals öffentlich das Vaterunser sprechen und damit bezeichnen, wir sind Christen und wir nennen Gott unseren Vater. Bei der Kindertaufe sind es natürlich die Eltern, die das stellvertretend für die Kinder machen. Die Kinder können es dann zum ersten Mal öffentlich beten bei der Eucharistiefeier, bei der Erstkommunion. Bei der Firmung hat das Vaterunser seinen Ausdruck als Zeichen, als Ausdruck der Wiedergeburt ins göttliche Leben. Also wir werden ins göttliche Leben hineingeboren, wir werden neue Menschen. Wir können auch sagen, das Vaterunser ist bei der Firmung der Ausdruck der Hingabe an Gott. Wir bestätigen, vor allem wenn wir jetzt eben die Firmung später, nach der Taufe spenden, wir bestätigen, dass wir Gott gehören. Wir möchten ganz ihm angehören. Wir sind sozusagen ihm geweiht. Und das bringen wir zum Ausdruck, indem wir öffentlich das Vaterunser beten. Und wir sind dann in der Taufe und Firmung auch ganz besonders gesalbt, gesalbt mit den Gaben des Heiligen Geistes, wie es hier im Katechismus heißt, da das Siegel der Salbung mit dem Heiligen Geist unauslöschlich eingeprägt ist im Herzen, in den Ohren, in den Lippen und im ganzen Sein als Kinder Gottes. Ja, Sie kennen ja den Ritus auch bei der Taufe, dass der Täufling am Ohr und am Mund berührt wird, und der sogenannte Ephata-Ritus möchte dann, man bittet dann Gott, dass der Herr ihm, diesem Täufling, den Mund und die Ohren öffne, damit er fähig werde, das Wort Gottes zu hören und dann auch den Glauben mit dem Mund zu bekennen. Und wir sind also gesalbt, Gesalbte an Gottes Statt. Und diese Salbung ist ja selber auch ein Zeichen der Gottgeweihtheit, der Hingabe an Gott. Wir sind durch die Salbung gottgehörend. Wir haben uns übergeben, wir gehören ihm. Und wie es dann in der Eucharistie geht oder der Bedeutung des Vaterunsers in der Eucharistie, das hören wir jetzt im nächsten Paragraphen.
In der Eucharistiefeier stellt das Herrengebet das Gebet der ganzen Kirche dar. Hier offenbart sich sein voller Sinn und seine Wirkkraft. Eingefügt zwischen Hochgebet, Anaphora und Kommunionsspendung fasst es einerseits alle Bitten und Fürbitten, die in der Epiklese geäußert werden, zusammen, andererseits bittet es um Einlass zum himmlischen Hochzeitsmahl, welches in der sakramentalen Kommunion vorweggenommen wird.
Das ist wunderschön, finde ich, ausgedrückt. In der Eucharistiefeier bekennen also die Kinder zum ersten Mal öffentlich, dass Gott ihr Vater ist, indem sie das Vaterunser sprechen. Also das Vaterunser hat gerade in der Kommunion, in der Erstkommunion, eine ganz wichtige Bedeutung. Aber nicht nur bei der Erstkommunion, sondern bei jeder heiligen Messe beten wir das Vaterunser und bekennen da immer wieder öffentlich uns zu unserem Vater. Wir glauben an den Vater. Er ist nicht mein Vater alleine, sondern er ist unser Vater. Das bringt auch diese Einheit der Christenheit untereinander zum Ausdruck. Das Vaterunser wird immer nach dem Hochgebet, nach der Wandlung gebetet und vor dem Kommuniongang. Und so heißt es da im Katechismus, die Bitten des Vaterunsers, es zwischen Hochgebet und Kommunionsspendung fasst jetzt einerseits alle Bitten und Fürbitten, die in der Epiklese geäußert werden, also während des Hochgebetes, der Herabrufung des Heiligen Geistes, alles, was im Hochgebet gesagt wird, also diese Bitten und Fürbitten im Hochgebet, das wird zusammengefasst im Vaterunser. Andererseits bittet sie um Einlass zum himmlischen Hochzeitsmahl, welches in der sakramentalen Kommunion vorweggenommen wird. Also gib uns unser tägliches Brot, beten wir. Und das ist natürlich in der Eucharistiefeier ganz besonders auch auf das eucharistische Brot, auf den Leib Christi ausgerichtet. Da verstehen wir, dass es eine Zusammenfassung ist einerseits und andererseits eine Vorbereitung auch auf den Kommuniongang selber. Die nächsten zwei Paragraphen gehen noch einmal auf die Eucharistie ein und vielleicht können wir auch die dann noch lesen.
In der Eucharistie bezeugt das Herrengebet auch die endzeitliche Eigenart seiner Bitten. Es ist das Gebet der letzten Zeiten, der Zeiten des Heils, die mit der Ausgießung des Heiligen Geistes begonnen haben und sich mit der Wiederkunft des Herrn vollenden werden. Die Bitten des Vaterunsers stützen sich im Unterschied zu den Gebeten des Alten Bundes auf das Mysterium des Heiles, das sich im gekreuzigten und auferstandenen Christus ein für allemal verwirklicht hat.
Hier kommt eine ganz andere Dimension des Vaterunsers noch zum Ausdruck, nämlich die endzeitliche Eigenart seiner Bitten, der sieben Bitten des Vaterunsers. Was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, die Messe, die heilige Messe, hat Jesus ja aufgetragen, sollen wir feiern, bis er wiederkommt, also bis zu seiner Parousie. Und im Vaterunser verwirklicht ja dieser Blick auf die Endzeit, also auf sein endzeitliches Zurückkommen, auch in den Bitten. Wenn wir bitten darum, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann beten wir darin ganz deutlich, ganz klar, dass das Reich Gottes in seiner ganzen Fülle, eben dann, wenn Jesus zurückkommt, kommt es in seiner ganzen Fülle, dass es bereits anbricht und dass der Wille Gottes über die ganze Welt, im Himmel und auf der Erde, geschehen soll. Jetzt wissen wir, dass zwar viele Menschen sich bemühen, den Willen Gottes zu tun, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die den Willen Gottes noch nicht tun, die sich nicht um den Willen Gottes kümmern. Und wenn Jesus Christus zurückkommt, dann wird sich der Wille Gottes in seiner ganzen Fülle offenbaren und alles wird hergestellt. Also das ist auch im Vaterunser eine endzeitliche Dimension, die darin vorhanden ist. Und das, dass wir das das Vaterunser auch in der Eucharistiefeier, in der Heiligen Messe beten, bringt gerade auch diese Verbindung von Messe und Endzeit und Vaterunser und die Bitten um die Endzeit zum Ausdruck. Weil eben noch einmal die Heilige Messe so lange gefeiert wird, bis Jesus zurückkommt, bis zu seiner Parousie. Das wird hier in diesem Katechismus gesagt. Jetzt sind wir in der Zeit des Heiligen Geistes. Gerade auch das heutige Fest Christi Himmelfahrt zeigt, Jesus ist weggegangen, um uns den Heiligen Geist zusammen mit dem Vater zu senden. Und dann an Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen und jetzt ist die Zeit des Heiligen Geistes in der Kirche. Jetzt ist der Heilige Geist derjenige, der das Werk des Gottes weiterführt. Zunächst war es das Werk des Vaters, der alles erschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, natürlich immer zusammen mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Dann ist der Sündenfall gekommen. Um die Menschen aus dem Sündenfall zu retten, hat er den Sohn gesandt, der auf Erden sein Werk der Erlösung, des Planes Gottes, die Menschen zu erlösen, die Menschen zu retten, ausgeführt hat. Der Sohn hat dann am Schluss das ganze Leben zurückgegeben, das ganze Werk zurückgegeben. Wir haben das auch vor 2 oder 3 Stunden bei der Katechismus-Sendung gehört, als wir über das hohenpriesterliche Gebet gesprochen haben. Da wird ja deutlich, wie Jesus alles dem Vater zurückgibt und dann eben zurückgeht und dann das Werk wird dann weitergeführt durch den Heiligen Geist. Jetzt ist also die Zeit des Heiligen Geistes. Und so dürfen wir uns auch immer wieder diesem Heiligen Geist anvertrauen. Und gerade morgen beginnt ja die Pfingstnovene, dass wir ganz besonders wieder um den Heiligen Geist beten, weil er uns alles eröffnet, alles zeigt. Und zwar so lange, bis dann Jesus in seiner Herrlichkeit zurückkommt und dann einen neuen Himmel und eine neue Erde erschafft.
Aus diesem unerschütterlichen Glauben entspringt die Hoffnung, die aus jeder der 7 Bitten spricht. Diese bringen das Seufzen der Gegenwart zum Ausdruck, dieser Zeit der Geduld und des Wartens, in der das, was wir sein werden, noch nicht offenbar geworden ist, wie im 1. Johannesbrief steht. Die Eucharistiefeier und das Vaterunser sind auf das Kommen des Herrn hin ausgerichtet, bis er kommt.
Genau, das ist noch einmal im Grunde genommen aufgenommen, was im vorhergehenden Paragraph gesagt wird, noch einmal unterstrichen. Also die Messe und die Vaterunser-Bitten sind auf die Rückkehr Jesu ausgerichtet, bis er kommt. Er wird kommen. Er wird kommen und alles wiederherstellen, alles erneuern, alles in Gott, im Vater vollenden. Das ist eine Hoffnung, die uns nicht verlässt. Und diese Hoffnung bringen wir, dass Jesus eben zurückkommt in seiner Herrlichkeit, bringen wir immer wieder zum Ausdruck, wenn wir das Vaterunser beten. Und von daher spüren wir jetzt langsam doch, dass das Vaterunser eben viel mehr als ein zu plapperndes Gebet, entschuldigen Sie den Ausdruck, ist, sondern dass es eben eine ganz, ganz große geistliche Tiefe hat, etwas, eben eine Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Und ich langsam merken wir, dass tatsächlich in diesem Vaterunser viel mehr drin steckt, als man sich erahnt, wenn man es einfach so im täglichen Lebensvollzug betet. Weil wir es so gut auswendig können, beten wir ja sehr oft doch ziemlich zerstreut und sind uns gar nicht so genau bewusst, was wir da eigentlich beten. Und der Katechismus hilft uns, dieses Gebet eben zu vertiefen, seine ganze Bedeutung, seine Dimensionen zu erschließen. Und wir gehen dann immer tiefer da in diese Bedeutung hinein.
Ja, und der Katechismus, der betrachtet ja auch jede einzelnen der Bitten im Vaterunser. Das wird in den kommenden Sendungen dann eben noch fortgeführt, liebe Zuhörer. Ich darf Sie einladen, sich damit noch genauer zu beschäftigen. Pfarrer Rellstab, bevor wir uns dem nächsten Artikel widmen, wollen wir auch hier wieder kurz die Kurztexte betrachten, die am Ende eines jeden Artikels immer das Gesagte noch zusammenfassen wollen. Auf die Bitte seiner Jünger hin, Herr, lehre uns beten, vertraut Jesus diesen das christliche Grundgebet an, das Vaterunser, sagt der erste Kurztext.
Genau, da gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Es wird hier noch einmal aufgenommen, dass das Gebet, das Herrengebet genannt wird, wirklich ein Gebet ist, das Jesus gelehrt hat. Und zwar auf ausdrücklichen Wunsch der Jünger, die gesehen haben, wie Jesus betet und neugierig geworden sind, wie betest du eigentlich, ihm gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Und dann hat er das wunderbare, schöne Vaterunser-Gebet gegeben.
Der zweite Kurztext heißt, das Gebet des Herrn ist die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums, wie Tertullianus gesagt hat, und das vollkommenste Gebet, wie es Thomas von Aquin nannte. Es ist im Mittelpunkt der Heiligen Schrift.
Das sind Aussagen von großen Theologen, die wir jetzt langsam auch verstehen und die wir auch nachprüfen müssen. Wie, in welcher Art es die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums ist, dass es das vollkommenste Gebet ist, das dürfte uns allen einleuchten, weil es das Gebet ist, das Jesus uns gelehrt hat. In diesem Sinne ist halt das Vaterunser wirklich der Mittelpunkt der Heiligen Schrift. So, ja, wenn wir das ganze Evangelium jemandem erklären müssten, vielleicht genügt es, wenn wir einfach sagen, das Evangelium besteht aus den sieben Bitten des Vaterunsers und dann das Vaterunser mitteilen, lehren. Und wenn man das kann, dann hat man eine ganz tiefe Ahnung von dem, was eigentlich das Wesentliche des Evangeliums ist.
Es wird Gebet des Herrn genannt, da es von Jesus, dem Herrn, stammt, dem Meister und Vorbild unseres Betens.
Genau, es gibt verschiedene Namen für das Vaterunser. Vater unser oder unser Vater oder Herrengebet oder eben einfach Gebet des Herrn. Der Herr, Jesus Christus, hat es uns gelehrt und er ist nicht nur der Lehrer, sondern er ist auch der Meister und das Vorbild unseres Betens. Und wenn er es so gelehrt hat, dann können wir uns durchaus auch vorstellen, dass er selber in dieser Art gebetet hat. Und durch sein ganzes Leben hat er natürlich auch also die Bitten des Vaterunsers gelebt, gezeigt, dass das wichtig ist. Zum Beispiel eben dein Reich komme. Da hat er mit seinem ganzen Leben das Reich Gottes auf Erden ausgebreitet. Dein Wille geschehe. Erinnern uns wieder an sein Gebet im Ölgarten. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und so weiter. So können wir alles da im Vaterunser auf Jesus Christus münzen, der es selber in persona gelebt hat. Und daher ist er uns auch ein Vorbild des Betens.
Der letzte Kurztext ist nun eine Zusammenfassung der heutigen Besprechung, der heutigen Katechismus-Sendung. Das Gebet des Herrn ist das eigentliche Gebet der Kirche. Es ist wesentlicher Bestandteil der großen Horen des Stundengebets und der Sakramente der christlichen Initiation, Taufe, Firmung und Eucharistie. In die Eucharistie eingegliedert bezeugt es die endzeitliche Eigenart der Bitten, in der Hoffnung auf den Herrn, bis er kommt.
Richtig, das ist die Zusammenfassung der heutigen Katechese. Also es ist Mittelpunkt des Betens in der Kirche, es ist das wichtigste Gebet in der Kirche. Das kommt zum Ausdruck, dass es im Stundengebet einen wichtigen Platz einnimmt, vor allem im Morgengebet und im Abendgebet, in der Laudes und in der Vesper. Dann auch in der Sakramentenspendung der Initiationssakramente, Taufe, Firmung und Eucharistie. Und dann wird noch einmal gesagt, dass da die Verbundenheit, die Verbindung zwischen Eucharistie, die gefeiert wird, bis Jesus zurückkommt, und die Bitten des Vaterunsers, wo man auch um die Rückkehr oder die Vollendung des Reiches Gottes und des Willens Gottes und so weiter bittet, dass das in einem Zusammenhang steht.
Radio Horeb, die Katechismus-Sendung. Heute haben wir bereits das Gebet der Kirche betrachtet im Abschnitt über das Vaterunser. Wir widmen uns nun noch auf der Seite 695 dem Artikel 2, Vaterunser im Himmel. Im ersten Abschnitt heißt es da, wir wagen uns voll Vertrauen zu nähern. Wir lesen weiter auf der Seite 695, der Abschnitt 2777. In der römischen Liturgie wird die eucharistische Gemeinde eingeladen, das Vaterunser mit kindlicher Kühnheit zu sprechen. Die östlichen Liturgien verwenden ähnliche Ausdrücke. Voll Vertrauen wagen und mach uns würdig. Aus dem brennenden Dornbusch wurde zu Moses gesagt, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab. Allein Jesus konnte diese Schwelle der göttlichen Heiligkeit überschreiten. Er führt uns, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, vor das Angesicht des Vaters. Seht ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Uns zu verkriechen geböte uns das Bewusstsein, bloß Sklaven zu sein. Zu Staub werden müsste das Geschöpf aus Erde, wenn nicht des Vaters Macht gebot, wenn nicht der Geist des Sohnes selbst uns zu diesem Rufe auffordern würde. Aber Vater, wann würde wohl ein sterbliches Wesen es wagen, Gott Vater zu nennen, wenn nicht die Kräfte des Himmels das Innere des Menschen belebten?
Gerade das letzte Zitat von Petrus Chrysologulus, einem großen Heiligen, zeigt, wie wunderbar es ist, dass wir Gott Vater nennen dürfen. Dass wir Gott Vater nennen, dass er wirklich unser Vater ist, das ist eine Neuigkeit im Christentum, die es wirklich sonst nirgends gegeben hat. Die Hochachtung vor Gott, der ganz ferne Gott, der nicht ergreifbare, ohne dass man die Möglichkeit hat, ihm sich zu nähern, das ist der Gott, den man kennt. Aber dass ein Gott Vater sein kann, das ist etwas Neues. Wir sind doch so klein und so nichtig und Gott ist so groß. Und trotzdem dürfen wir es wagen, uns an Gott zu wenden. Und Sie kennen die Einladungen, die es gibt in der Liturgie, in der Heiligen Messe vor dem Vaterunser. Die eine heißt, dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Also Jesus hat ja gesagt, wenn ihr betet, dann betet Vater unser. Und so wagen wir zu sprechen. Wir wagen auf sein Wort hin, uns Gott zu nähern und ihn wirklich Vater, Vater unser zu nennen. Oder eine zweite Einleitung in der Liturgie lautet, lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Ganz einfach, so hat Jesus gelehrt und im Gehorsam, in der Treue seinem Wort gegenüber beten wir. Und dann wagen wir es wiederum, Gott Vater zu nennen. Voll Vertrauen wagen wir es. Dann geht es weiter, eine dritte Möglichkeit, das Vaterunser einzuleiten in der Heiligen Messe lautet, wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Ja, wir sind Kinder Gottes durch die Taufe. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Die Taufe hat die Gotteskindschaft hergestellt, die Firmung hat sie uns besiegelt und die Kommunion erneuert sie immer wieder. Und deshalb beten wir immer wieder voll Vertrauen zu unserem Vater. Und im Vaterunser sollten wir uns eben auch immer wieder entsprechend diesen sieben Bitten ganz Gott hingeben und für sein Reich arbeiten, seinen Willen suchen, sein Brot, das tägliche Brot, das er gibt, zu uns nehmen, in seinem Sinne vergeben, die Vergebung Gottes, die er uns anbietet, annehmen, aber auch gegenseitig vergeben. Und in seinem Namen sollen wir geschützt sein vor dem Bösen und bewahrt werden vor den Versuchungen. Und dann schließlich eine dritte Möglichkeit, eine vierte Möglichkeit, das Vaterunser einzuführen, ist, wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Ja, wir sind Kinder Gottes geworden. Und daher voll Vertrauen wagen wir zu dieses Vaterunser, dieses große Gebet zu beten. Also der Katechismus zeigt da eigentlich diese Dissonanz. Auf der einen Seite sind wir wirklich klein als Geschöpfe, wirklich eigentlich nichts, als einzelne Menschen in dieser Welt grundsätzlich nichts. Und doch hat jeder von uns diese unglaubliche Würde, Gott Vater nennen zu dürfen. Und das zeigt, wie Gott uns Menschen auch erhebt und wie wichtig, dass er jeden Einzelnen nimmt. Trotz unserer Nichtigkeit. Also ich weiß nicht, ob Sie auch spüren, dass da etwas ganz Gewaltiges ausgesagt wird. Wir sind klein und doch sind wir groß, weil Gott es will, weil Gott es uns gelehrt hat, dass wir ihn Vater nennen. Und daher sollen wir auch in diesem Sinne eine vertrauliche Gemeinschaft haben mit dem Vater und ja, ein liebenswürdiges Verhältnis zu diesem Vater und auch ein treues Verhältnis zu diesem Vater und ihm nicht immer so wehtun, wie das eben viele machen, die den Vater gar nicht mehr ernst nehmen. Die Mutter Gottes hat bei den Erscheinungen in Fatima gesagt, man solle endlich aufhören, Gott zu beleidigen. Und wie sehr wird doch Gott beleidigt. Wir haben gerade am 13. Mai das 90-jährige Jubiläum gefeiert. Und ich habe dann einen Vortrag gehalten in meiner Pfarrei über Fatima und auch diese Stelle der Mitteilungen der Gottesmutter, der Botschaften der Mutter Gottes erzählt. Und das ist mir wieder so richtig bewusst geworden, wie sehr wir Menschen Gott beleidigen, weil wir ihn gar nicht ernst nehmen. Wir kümmern uns viel zu wenig um ihn. Dabei ist er ein wunderbarer Vater. Und wenn wir so mit unserem irdischen Vater umgehen würden, ja, ich denke, das wäre auch nicht gerade ein Zeichen von großer Liebe. Also so dürfen wir uns immer wieder wagen. Wie Moses den brennenden Dornbusch wagen durfte, komm näher, komm nicht näher, leg deine Schuhe ab. Also in Würde musst du hier kommen, in Niederwerfung, in Unterwerfung. Und allein Jesus konnte diese Schwelle der göttlichen Heiligkeit überschreiten. Er selber, der Sohn Gottes, ist. Er führt uns, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, vor das Angesicht des Vaters. Seht, ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Und so, weil Jesus es uns gelehrt hat, dürfen wir also unsere erhabene Berufung als Kinder Gottes verstehen und wahrnehmen und Gott unseren Vater nennen.
Diese Macht des Geistes, die uns zum Gebet des Herrn hinführt, wird in den Liturgien des Ostens und des Westens mit dem schönen, ausgesprochenen christlichen Ausdruck Parrhesia umschrieben, der so viel bedeutet wie Einfachheit ohne Umweg, kindliches Vertrauen, freudige Zuversicht, demütige Kühnheit und Gewissheit, geliebt zu sein.
Ja, dieses Wort, das uns vom Heiligen Geist her eröffnet wird, das Wort Parrhesia bedeutet also Einfachheit ohne Umweg, kindliches Vertrauen. Wie wichtig ist ja auch für uns Christen das kindliche Vertrauen gegenüber einem liebenden Gott. Es ist eine freudige Zuversicht, Christen zu sein. Es ist eine demütige Kühnheit und auch eine Gewissheit, geliebt zu sein. Jeder, der sich bewusst ist, dass er geliebt wird, der lebt anders. Ein Mensch, der die Liebe erfährt, der kann auch viel besser die Liebe weitergeben. Da, wo die Liebe fehlt, ist es unmöglich, Liebe weiterzugeben. Und gerade vor Gott dürfen wir immer wieder mit hundertprozentiger Sicherheit annehmen, dass wir geliebt sind. Er liebt jeden Menschen. Er liebt nicht die Sünde, die der Mensch tut, aber er liebt jeden Menschen selber. Und er gibt ihm immer wieder seine Barmherzigkeit, seine Kraft, seine Hilfe, damit wir auf dem Weg der Liebe weitergehen können, immer mehr wachsen können, immer mehr diese Gewissheit, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, erhalten. Er ist ein liebender Vater, und das kommt dann in den nächsten Paragraphen. Ein liebender Vater, der uns immer wieder eine Chance gibt, wie man so schön sagt, oder man hat immer wieder die Möglichkeit, zu ihm zurückzukehren, auch wenn wir etwas Falsches gemacht haben. Die irdischen Väter, die bestrafen uns manchmal vielleicht sogar mit Schlägen. Der himmlische Vater bestraft uns nicht mit Schlägen. Er hilft uns, dass wir uns bessern können. Er ist ein liebenswürdiger Pädagoge, einer, der uns immer wieder aufnimmt. Es genügt, dass wir es bereuen, dass wir es bekennen, dass wir hingehen und ihn um Verzeihung bitten. Und da ist er wieder da mit den offenen Armen. Wir kennen dieses Bild, dieses sehr schöne Bild vom Gleichnis vom verlorenen Sohn. Also diese Macht des Geistes, die uns zum Gebet des Herrn hinführt, wird in den Liturgien des Ostens und des Westens mit dem Ausdruck der Parrhesie umschrieben. Das ist eine Macht des Geistes. Kindliches Vertrauen, Einfachheit ohne Umweg, freudige Zuversicht, demütige Kühnheit und Gewissheit, geliebt zu sein.
Nun, dieses Gottesbild, dieses nicht sehr autoritäre Gottesbild ist sicher eines, aber in der Bibel tauchen doch auch andere Gottesbilder auf. Und Sie haben ja vorhin auch erwähnt, dass man Gott nicht beleidigen sollte. Das heißt, auch ein bisschen vorsichtig vor ihm sein müsste. Oder wie darf ich das verstehen?
Das ist sehr richtig, dieser ergänzende Hinweis. Aber sogar derjenige, der Gott beleidigt, in dem Moment, wo er merkt, dass er Gott beleidigt, darf wirklich mit seinen leeren Händen zu Gott hintreten und Gott verzeiht. Und das sind diese beiden Dimensionen. Auf der einen Seite ist diese unvorstellbare Barmherzigkeit Gottes, diese über alles hinausgehende Liebe, die viel größer ist als unsere Liebe, das ich nur vorstellen kann. Und auf der anderen Seite ist es immer wieder das Wirken Gottes, gerade auch durch den Heiligen Geist, indem er zum Beispiel auch die Mutter Gottes auf die Erden schickt, um zu erscheinen und Botschaften zu geben. Es ist dieses liebende Werben Gottes um uns Menschen mit Hinweisen, hört auf, die Sünde zu tun, weil er uns so liebt als Menschen, als Geschöpfe. Gibt er alles, um uns eben auch zu retten und uns immer wieder aufmerksam zu machen, dass wir fehlgehen. Und das ist in keinster Art und Weise in Widerspruch, sondern das gehört ganz zueinander. Also er liebt uns so sehr, dass er auch alles macht, indem er eben auch den Sohn für die Erlösung geschickt hat, dass er uns das Wort Gottes gegeben hat, dass er uns die Botschaften der Gottesmutter gegeben hat und so weiter und so fort. Er macht alles, damit wir erkennen, zu was für einer großen Würde wir eigentlich als Kinder Gottes berufen sind und dass wir vom Bösen ablassen und uns ganz dem Guten zuwenden. Und jeder, der umkehrt, eben der darf dann einfach so wie der verlorene Sohn zurückkehren und der Vater nimmt ihn auf und sagt, ich vergebe dir. Oder wie Jesus es auch zur Sünderin gesagt hat, gehe hin und sündige nicht mehr. Also das ist natürlich schon auch wesentlich. Wir dürfen nicht Gott so behandeln, dass wir ihn quasi gemein ausnützen, immer wieder ganz bewusst gegen ihn verstoßen, gegen seine Liebe verstoßen, gegen seine Worte, gegen seine Gebote verstoßen und dann das Gefühl haben, wir können jedes Mal einfach so wieder zurückkommen. Das ist kein Verhalten, kein reifes Verhalten. Aber Sie verstehen, was gemeint ist. Wenn wir auch noch so viele Sünden gemacht haben, wir dürfen zum Vater zurück. Er schenkt uns seine Liebe. Natürlich beleidigen wir ihn immer wieder, und zwar viel mehr, als wir uns das überhaupt nur vorstellen können. Jeder von uns. Aber wenn wir es bereuen, wenn wir es so gut wie möglich einsehen und den Herrn um Vergebung bitten, allenfalls auch regelmäßig wieder das Sakrament der Versöhnung, das ja Jesus eingesetzt hat, empfangen, dann dürfen wir immer wieder diese Erfahrung machen des liebenden Vaters, der alles tut für uns, damit wir gerettet werden, damit wir eines Tages auch in diesen himmlischen Wohnungen sind, die Jesus für uns ja vorbereitet hat.
Genau. Es gibt nun aber auch viele Menschen, die eben gerade Angst davor haben, Gott andauernd zu beleidigen und die das vielleicht auch ängstigt, wenn wir sagen, wir können es gar nicht vermeiden, Gott andauernd zu beleidigen. Muss man denn da nicht auch ein bisschen Angst davor haben?
Im Grunde genommen ist die Ehrfurcht vor Gott die Furcht, dass man Gott beleidigt. Und natürlich brauchen wir ein bisschen Angst, dass wir Gott wehtun, aber wir wissen grundsätzlich, die Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Die Angst ist ein Mangel an Liebe, sagt Johannes. Und wenn wir genügend Liebe haben zu Gott, dann bemühen wir uns mit allen Kräften. Natürlich, Gott weiß, wie schwach wir sind. Und weil er weiß, dass wir auch schwach sind und dass alles in irdenen Gefäßen vorhanden ist und die eben zerbrechlich sind, hat er auch das Sakrament der Versöhnung eingesetzt, damit wir immer wieder die Möglichkeit haben, die Taufgnade zu erneuern. Das, was wir nach der Taufe verloren haben, die Schmutzflecken auf unserem weißen Taufkleid, die können halt nicht in die chemische Reinigung gebracht werden oder in die Waschmaschine geworfen werden, sondern dazu braucht es eben eine göttliche Waschmaschine und das ist dann das Versöhnungssakrament. Aber Angst haben, ja, die Angst soll uns insofern anspornen, dass wir es nicht mehr tun, das Böse, dass wir uns mit vermehrt bemühen um das Gute. Das wäre eine gesunde Angst in diesem Sinne, eine gesunde Ehrfurcht vor Gott.
Man wird ja von seinem Vater auch nicht einfach aus der Familie geschmissen, nur weil man ihm andauernd wieder auf die Füße tritt. Da ist ja auch eine Diebe vorhanden. Und diese Vaterliebe, die wollen wir uns beim nächsten Mal in der Katechismus-Sendung am kommenden Donnerstag genauer anschauen. So geht es nämlich weiter mit dem Ruf Vater. Ich bedanke mich bei Ihnen, Pfarrer Thomas Rellstab, dass Sie uns heute wieder den Katechismus der katholischen Kirche auseinandergesetzt haben. Darf Sie nun um eine vielleicht ein paar zusammenfassende Worte und Ihren Segen bitten?
Ja, gerne. Also wir haben in der heutigen Katechismus-Sendung gesehen, dass das Vaterunser einen ganz wesentlichen Platz hat in der Liturgie der Kirche, im Stundengebet und dann auch in den Sakramentenspendungen. Wir haben dann auch miteinander versucht, den Weg des Katechumenates, diese stufenweise Eingliederung ins Christliche zu begehen, die Feier der Annahme, die Feier der Einschreibung, dann die dritte Stufe, die Feier der Eingliederung mit Taufe, Firmung und Eucharistie. Und schließlich haben wir auch gesehen, wie das Vaterunser, wie die Heilige Messe uns auf letztlich ein endzeitliches Gebet ist, das auf die Wiederkunft Jesu Christi, seine Parousie, ausgerichtet ist. Also in jedem Vaterunser, das wir beten, beten wir letztlich um die Rückkehr des Herrn, um die Vollendung all dessen, was im Plan Gottes festgeschrieben ist. Und so wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Abend und Gottes Segen möge Sie begleiten. Sein Segen möge Sie stärken auf all Ihren Wegen, Ihnen Gesundheit verleihen an Körper, Seele und Geist, Sie schützen vor allen bösen Mächten, Sie führen in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm und sie schließlich auch bewahren für das ewige Leben. Das gewähre ihnen der dreifaltige, allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, diese Sendung können Sie sich auf CD bestellen, wieder ab morgen früh bei unserem CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20 oder heute noch im Internet auf unserer Homepage www.horeb.org oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org. Eine Postkarte erreicht uns unter Radio Horeb, Postfach 1165 in 87501 Immenstadt. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie bei uns mit dabei sind.